Herzlich willkommen zu Ein Quantum Bytes Ausgabe 15. Heute freue ich mich, einen speziellen Gast zu haben aus dem 3RZ Freiburg. Ist hier bei mir Götz Hoffart. Hallo.
Guten Morgen.
Das 3RZ ist umgezogen. Götz, erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Ja, wir hatten das 3RZ, also das regionale Retro-Rechenzentrum, und da ich schon Schwierigkeiten habe, das auszusprechen, haben wir das gekürzt auf 3RZ für die 3 R's in regionales Retro-Rechenzentrum. Umgezogen von dem bisherigen Lagerort, der so 50 Quadratmeter hatte, auf einen neuen Ort, wo wir jetzt mit 130 Quadratmeter einfach mehr Platz zur Entfaltung haben.
Wie sieht das da zurzeit aus unten? Kann man schon angucken?
Ja, angucken kann im Moment eigentlich nur gestapelte Kisten. Also es ist jetzt wirklich erstmal nur umgezogen. Die Ordnung und den Aufbau, das sind jetzt die nächsten Schritte für die nächsten paar Wochen.
Wie wird denn das nachher so aussehen? Beziehungsweise was kann man denn da genau besichtigen da unten?
Na, der Sinn vom Ganzen ist, dass es kein totes Museum wird, wie es so viele gibt, wo dann ein C64 in einem Glaskasten steht und nebendran ein Zettelchen, wo drauf steht 6502 und 64 Kilobyte RAM und 38 Kilobyte Basic RAM free. Das finden wir unspannend, sondern wir wollen wirklich Rechner zum Anfassen, die betrieben werden, die laufen, wo tatsächliche Software läuft und nicht nur ein Prompt-Cursor blinkt.
Das bedeutet, die werden da unten dann noch laufen, die Rechner, und man kann dann da mal ran und irgendwie gucken?
Ja, also Museumsbetrieb im Stile von 9 bis 17 Uhr ist geöffnet, können wir natürlich mangels finanzieller Mittel nicht gewährleisten. Wir können uns keinen Studenten leisten, den wir da reinsetzen, und noch müssen wir Brötchen selber verdienen. Also Zielsetzung ist, dass die Rechner aufgebaut sind und dass wir nach Anfrage halt vorbeigehen und dann eine Führung machen oder halt uns an spezielle Rechner ransetzen. Durchlaufen werden sie sicher auch nicht. Das wäre mit geschätzten 25 Kilowatt Energiebedarf dann ein bisschen zu arg.
Gibt es so ein paar besondere Rechner, die du da unten hast? Also was sind denn so die Perlen, die da unten stehen werden?
Ja, das Schöne ist immer, das liegt ja im Auge des Betrachters. Wenn der Amiga-User hört, dass ich da unten einen 1040 STF mit TOS 102 Turbo habe, dann grinst er nur und sagt, was will ich denn mit der Kiste? Also nach Seltenheitsfaktor ist wahrscheinlich die Dolphin Triton, das ist ein 88.100 basierter RISC-Workstation, ziemlich selten, da gab es noch ein paar Dutzend Stück. Next einige Exemplare. Und sowas. Aber es soll ja auch sozusagen nicht Freakshow sein nach dem Motto, den Rechner gibt es nur zweimal, sondern eigentlich wollen wir ja zeigen, Entwicklungslinien in der Geschichte der EDV, wie sie sich im Prinzip immer wieder wiederholen bis heute, und dabei halt ja aufzeigen, woher das kommt, dass viele Ideen, die heute vermeintlich neu sind, schon mal alle da waren. Wer sich in der AS400 setzt und Partitionierung sieht und feststellt, dass das nicht die Platte ist, sondern dass man da ein Linux und ein AS400 parallel betreiben kann. Und heute ist man ganz begeistert, dass man Virtualisierung im Rechenzentrum hat. Dann ist es halt auf PC-Hardware neu, aber woanders gibt es das schon 30 Jahre.
Was ist denn so das Ding mit dem größten Gehäuse, was du da unten hättest?
Also wenn man es als Anlage sieht, ist es wahrscheinlich eine IBM, die kommt auf so knapp 600 Kilo, das ist ein ganzes Rack voll, das ist ein Rechner und dann diverse Storage Expansions, da sind 152 Platten a 2 GB dran, die per SSA angebunden sind, das ist ein serieller Hochgeschwindigkeits-Massenspeicherbus von IBM, den die früher benutzt haben, und das ist eigentlich schon eine PCI-basierte Maschine, also ziemlich neu. Läuft ein AIX4 drauf, und es war früher von einem großen Einzelhändler der Abteilungsserver für Süddeutschland. Also das ganze Süddeutschland war darauf angebunden, und den haben wir daraus gekauft.
Die Maschine wird neu ja nicht gerade wahrscheinlich zum Discountpreis gehandelt worden sein. Was ist denn so der Rechner, der zu seiner Zeit, in der sie angeschafft worden ist, der kostspieligste gewesen?
Da wir viele Sachen bekommen haben aus im Prinzip, wie soll ich sagen, Rettungsgrabung, würde ich es mal nennen. Also sprich, wir erfahren, dass irgendwo Rechner weggeworfen werden sollen oder kurz vom Container stehen oder sogar schon im Container liegen. liegt dementsprechend selten auch eine ehemalige Rechnung oder ein Kaufnachweis bei. Wir können das halt nur grob abschätzen anhand der Literatur. Aber das dürfte zum einen eine PDP sein, die wir haben. Die war früher mal bei der Bundeswehr dafür da, Radargeräte von Tornados einzumessen. Die müsste bei so 180.000 Mark gelegen haben. Und der IBM in dem Vollausbau, den ich eben erwähnte, müsste so bei einer 250.000 gelegen haben. Aber das sind halt Superlative, die halt durch die Spezialität der Ausstattung gegeben sind. Wenn man sich anguckt zum Beispiel für den Einsatzzweck, für viele tausend User anschließen, ist so eine IBM dann nicht mehr teuer mit einer 250.000. Wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, ein Macintosh 2FX als Beispiel, das ist ein ganz normaler Desktop-Rechner, ein Desktop-Gehäuse, den hat man sich als ambitionierter Grafiker auf den Schreibtisch gestellt, 1989, 90, 91, und da hat der nackte Rechner mit 4 MB RAM 22.000 Mark gekostet. Das entsprach einem Mercedes-Benz 190. Das heißt, man hat sich einen Rechner gekauft zu einem doch, sagen wir mal, unteren Mittelklasse-Kaufpreis. Und da war dann noch keine Grafikkarte drin und kein Monitor dabei, noch keine Tastatur, noch keine Maus und noch keine Software. Also so gesehen, der ist zwar als Einzelstück viel billiger, aber sozusagen pro User umgerechnet einer der teuren.
Und das sind sicherlich auch nur spezielle Berufsfälle gewesen, die sich so einen Rechner gekauft haben? Oder kann man das irgendwie eingrenzen, welche Leute sich einen Computer im Wert eines Mittelklassewagens da auf den Tisch stellen?
Es waren Programmierer, die halt die schnellste Maschine wollten, die es damals gab, um Software für den Mac zu entwickeln. Oder es waren Leute, die eine Mischung wollten aus Mac-Oberfläche und Unix, weil dafür gab es nämlich das AUX, das Apple Unix, was eine Mischung war aus Mac-Oberfläche und Apple Unix, ein System 5 Release 3.2, glaube ich. Oder man hat halt spezialisierte Aufgabenbereiche gehabt, wie Number Crunching im wissenschaftlichen Bereich, dass man halt viel Durchsatz wollte auf dem Schreibtisch und trotzdem immer noch eine schöne GUI. Denn 1989, 90 waren die Unix-GUIs sehr rudimentär im Vergleich. Oder natürlich Klassiker, der Grafiker, der halt möglichst viel Leistung wollte.
Du hast vorhin die Next-Maschine erwähnt. Das sind dann auch tatsächlich die Maschinen, auf denen der Vorläufer von dem Mac OS X gelaufen ist?
Wo? Ja, also Vorläufer sozusagen aus einer Historie heraus betrachtet sicherlich, technisch zum Teil auch noch, wobei natürlich das heutige Mac OS X mit dem damaligen Next Step praktisch nichts mehr zu tun hat. Da ist nämlich inzwischen alles getauscht worden oder fast alles getauscht worden. Aber ja, das Next Step als Unix mit der grafischen Oberfläche, damals noch Display PostScript, ist ein Vorläufer, der dann zu Rhapsody geführt hat, was eine Vermischung von dem klassischen Mac OS 9 und Next Step war. Und das führte letzten Endes dann zu Mac OS X 1.0 anno August 99.
Ich erinnere mich noch dran. Ich habe nämlich einen der ganz frühen iBooks gehabt, auf dem das erste Mac OS X schon lief. Wie sieht denn das von der Infrastruktur aus? Du wirst die Rechner ja vermutlich nicht nur standalone betreiben, sondern auch in gewisser Weise vernetzen. Das Problem ist ja, dass die verschiedenen Rechner jetzt nicht alle Ethernet sprechen oder Twisted Pair. Welche Infrastruktur ist denn da vorgesehen, dass nachher die Rechner da laufen können, vernetzt?
Ist natürlich ein ganzer Zoo, der da zusammenkommt. Neben den Klassikern eben Twisted Pair Ethernet, 10 oder 100 Mbit, was die neuen Maschinen sind, gibt es natürlich 10Base2 alias Coax oder BNC, die alten dicken Stränge mit diesem Pseudo-Antennenanschluss oder dass es AUI-Anschlüsse gibt mit einem Glasanschluss auf 10BASE-FL. Das ist eigentlich noch ganz gut handhabbar, weil da gibt es Switches, wo man einfach ein Einsteckmodul nimmt. Wenn man einen alten Switch hat, die haben wir nicht mitgesammelt, dann kann man das einfach anschließen. Exotischer wird es dann, wenn es FDDI wird oder ATM. Es gab eine Zeit lang in den frühen 90ern eine Bewegung sozusagen Fiber to the Desktop, Glas bis an den Schreibtisch direkt ran. Da gab es einige Workstations, die entsprechende Anschlüsse halt hatten. Die wollen wir natürlich auch entsprechend anschließen. Dann Ethernet-Konverter hinhängen, ist nicht unser Ziel. Und deswegen haben wir auch FDDI-Equipment und ATM-Equipment, gerade in den Ciscos dann. Müssen wir allerdings zum Teil routen, das ist nicht alles bridgebar nach Ethernet. Vor allem auch bei Tokenringen, 4 und 16 Mbit, 100 Mbit und natürlich die spezifische Variante, die frühen HP Apollos und noch vorher die Apollo Domain Kisten hatten ein Apollo-spezifisches Token-Ring, was mit dem anderen nicht kompatibel ist. Und für den Rest der Rechner muss es halt serielle Leitungen geben, wo dann entweder halt einfach ein rohes Protokoll drüber gefahren wird oder wir machen dann halt Slip oder PPP, wenn der Rechner gar kein Ethernet hat oder keine Karte mehr auftreibbar ist.
Das klingt ja auch für den Privatmann irgendwie ganz interessant, wenn die Infrastruktur schon da ist, ich noch ein Schätzchen im Keller habe und möchte ihn als Server betreiben. Kann ich dann zu dir hingehen und sagen, hier lass mal einen Server laufen, ich habe da was drauf gehostet und kann gegen entsprechendes Entgelt den Rechner da unten laufen lassen? Oder ist das erstmal noch nicht geplant, dass da fremde Leute auch ihren Rechner hinstellen können?
Nee, das ist nicht geplant, einfach aus dem haftungsrechtlichen Grund raus, dass wir können kein Geld verdienen zum einen, ne, aber für Lau betreiben auf unsere Stromkosten geht halt auch nicht. Und zum anderen eben, wenn damit halt was ist, sind letzten Endes halt natürlich doch 20, 30, zum Teil sogar 40 Jahre alte Rechner, die wir da stehen haben. Wenn da halt einer sozusagen die Innereien seines Chips in Form von Rauch ausspuckt, dann will natürlich keiner seinen anderen Rechner neben dran stehen haben. Also wir wollen keinen Rechenzentrumsbetrieb, wo man sozusagen Hosting betreiben kann durch Co-Location, wo die Leute ihren Rechner mit reinstellen können. Das ist nicht das Ziel, sondern die alten Rechner sollen sozusagen halt für sich laufen. Wenn einer sagt, er möchte da was dazustellen, ja, aber als Co-Location-Betrieb können wir nicht gewährleisten.
Okay.
Spannend wird noch ein bisschen, die Exponate, so 400 Stück, müssen ja jetzt noch aufgebaut werden. Im Moment sind jetzt eben nur umgeräumt. Da sind wir gerade dran, Regalsysteme zu suchen, die den Belastungen standhalten, sowohl in Gewicht wie auch an Stabilität und die 3 Meter hoch halt sind.
Das klingt ja schon, als wenn man da ein richtiges Lagersystem installieren könnte.
Ja, also wir sind am Gucken, mit so Baumarktregalen kommt man da nicht mehr weit. Die sind nicht stabil und nicht hoch genug vor allem. Und die haben auch zu oft Zwischenstreben. Wir wollen eigentlich möglichst breite Regalböden haben, um möglichst viel Rechner eben verschnittfrei reinzukriegen. Nur ein Teil der Rechner ist 19 Zoll Equipment. Das heißt, wir können nur einen Teil in Racks schrauben und der Rest wird klassisch in Regalen halt gestapelt werden müssen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es mit der Außenanbindung aus? Ist da irgendwas spe an was Spezielles gedacht?
Also
Oder ist das ein normales Telekom DSL?
vor Ort ist auf jeden Fall ein DSL verfügbar. Ob wir darüber gehen oder ob wir das Ganze über UMTS mit einer statischen IP-Adresse, gibt es ja zum Glück inzwischen, und ist noch nicht ganz geklärt. Der DSL-Verbindung ist nicht gerade schnell und macht halt oft auch keine Vertragslaufzeiten, wenn man eine statische IP-Adresse will, sodass wir überlegen sind, wie wir das machen. Aber das ist Schritt 2, weil für den Rechner sozusagen ist erstmal Strom und dann Netzwerk wichtig. Die Außenanbindung ist sekundär.
Dass du so Regale aufbauen kannst, das ist ja ziemlich neu. In dem Raum, den du bisher hattest, war das ja alles etwas gedrängt. Ich habe das selber auch gesehen, die Decke sehr niedrig, die Beleuchtung nicht optimal. Jetzt in der neuen Halle sieht das ja schon anders aus, aber der Umzug, du sagtest ja, einige Rechner wiegen 600 Kilo, wird nicht so ganz einfach gewesen sein. Wie ist denn das überhaupt vor sich gegangen?
Ja, ich glaube, ich muss mir jetzt einen neuen Freundeskreis aufbauen. Die mir geholfen haben, glaube ich, wollen mich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Es war natürlich viel zu schleppen. Man kann sich halt hinterher in der Kniekehle kratzen, ohne zu bücken. Trotz Sackkarre und Möbelroller und was es alles halt als Hilfsmittel gibt. Aber man muss halt trotzdem eine Rampe runter, eine Rampe hoch und noch umschichten die Rechner und so. Die ganz schweren haben zum Glück Rollen, dass man die nicht komplett tragen muss. Aber es ist auch klar, ein Rechner von 600 Kilo, den kippt man nicht mehr in einen Kombi rein, sondern da braucht man halt dann einen kleinen LKW mit Laderampe, mit Hebebühne, wo man halt entsprechend anheben kann. Die mittleren Rechner, sagen wir mal, oder so eine USV, die halt mal 100 Kilo bringt, ne, die muss man halt so zwei zu dritt nehmen, dann geht das schon alles. Muss man nicht alles auf einmal machen, das waren jetzt 5 Termine, 5 Samstage, wo wir das gemacht haben. Und es waren jetzt, glaube ich, 8 Sprinterfuhren und so 25 Fuhren mit dem Kombi. Und wir haben jetzt das meiste.
Ich dachte, ihr werdet fertig.
Die Halle. Dann ist ja noch dann eine Tiefgaragenbox.
Ach du meine Güte. Okay. Naja, da kommt schon so einiges zusammen.
Wir haben ja den Schwerpunkt zum Glück nur auf, ich sag mal, Desktop und Workstations und Server der 80er und 90er. Homecomputer zum Beispiel der 80er, also diese klassischen 8-Bit-Rechner, wie jetzt den vorhin erwähnten C64, sind ja nicht unser Fokus, sodass wir uns da zum Glück viel sparen. Und wir haben auch frühzeitig entschieden, dass wir zum Beispiel bei den Druckern nur einzelne Exemplare mit reinnehmen, die halt gerade gut zu einem Rechner dazu passen. Aber zum Beispiel bei einer Rettungsgrabung vor 4 Jahren, 5 Jahren in Zweibrücken, Institut für Künstliche Intelligenz dort, haben wir am Samstag erfahren, dass am Montag alles im Container muss, was bis dahin nicht weg ist. Sind wir natürlich hin mit diversen Kombis und haben halt geguckt, was wir retten können. Und da war zum Beispiel auch ein A0-Kettendrucker von IBM, noch original verpackt, neu. Nur das Gerät wiegt halt 350 Kilogramm und A0 hat entsprechende Breite. Das Ding ist brusthoch und dementsprechend auch tief.
Aber ja.
Und besser hat man auch eine Feinmechanikerlehre gemacht, um das Ding warten zu können auf Dauer. Da muss man uns halt schweren Herzens entscheiden, entweder vor Ort einen Sprinter anmieten oder was ähnliches und das Ding halt doch noch mitnehmen und retten. Mhm. Und dann an eine AS400 hängen. Die haben wir ja. Mhm. Aber man kann halt nicht, also das Problem ist beim Sammeln halt letztendlich natürlich auch immer, dass einem klar sein muss, man sammelt nicht für die Ewigkeit, sondern man kann halt nur sozusagen den Zeitpunkt des Dahinscheidens der Elektronik nur rauszögern. Und man muss natürlich auch drüber im Klaren sein, dass man natürlich nicht alles retten kann. Das geht davon nicht. Also noch haben wir keinen Mäzen.
Mhm. Und der Platz ist dann auch ein Thema, ne?
Mit Sicherheit.
Viel gibt es auch zu reparieren. Hast du ja schon in den vergangenen Sendungen mal angedeutet. Festplatten, die alt werden, Speicher, der getauscht werden muss und so weiter.
Das sind auch die harmlosen Fälle. Festplatten gibt es in der Regel Ersatz. Die Klassiker IDE und SCSI sowieso natürlich, da ist es ja gar kein Problem. Bei SD und sowas gibt es auch noch Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die ein Interface gestrickt haben, um die Lisa zum Beispiel mit Festplatten zu versorgen, mit neuen, weil die alten gibt es natürlich nicht mehr, die 10MB-Teile. Mhm. Schwieriger wird es halt natürlich, wenn man guckt an elektronische Bauteile selber. Das heißt, wenn Elkos auslaufen auf einer Hauptplatine durchs Alter, das heißt, die Chemie da drin quillt halt auf, dann kommt die halt raus. Die ist aggressiv, das heißt, da werden auch Leiterbahnen angegriffen oder zerstört. Und wenn man das nicht schnell genug merkt, dann hat man ein Problem, weil dann muss man die Leiterbahn halt nachflicken. Und das ist je nachdem, wie komplex die ist oder wie viele Lagen sie hat, schwer bis ein Ding der Unmöglichkeit. Sodass halt eben, was ich eben sagte, man kann halt letzten Endes immer nur rauszögern, präventiv möglichst tauschen und gucken, dass man möglichst hinterher ist. Aber es ist auch klar, ab und zu gibt es halt einen Schaden, der schwierig bis gar nicht zu beheben ist.
Bei meinem iPhone habe ich ein ähnliches Problem gehabt. Da habe ich Pixelfehler gehabt und die sind jetzt nicht verschwunden, aber haben sich woanders hin verteilt, günstigerweise.
Du hast dich ja für ein sehr ungewöhnliches Reparaturprogramm entschieden,
habe ja, ich gehört. Ja, genau. Richtig, ist also ein iPhone G3 und wir haben das in 20 Kilometer
3G.
Höhe. 3G, genau, ja. Richtig. Wir haben das an einen Wetterballon gehängt und 22 Kilometer in die Höhe geschickt. Und siehe da, die Pixelfehler waren hinterher woanders. Ich vermute, dass es irgendwie mit dem Unterdruck zu tun haben muss, weil in der Höhe hat man nur noch ca. 40 Hektopascal, also nicht mehr weit weg vom Vakuum, Luftdruck. Das iPhone sonst hat es ganz gut überlebt, eben mit Ausnahme an den Ausnahme sind diese verschobenen Pixelfehler gewesen. Wir haben das iPhone da reingelegt, weil wir den Ballon orten wollten. Also ich kann generell nochmal sagen, was wir überhaupt gemacht haben. Die Schüler vom Schiller-Gymnasium in Offenburg haben einen Wetterballon genommen, den mit Sensoren vollgepackt, Radioaktivität, Druck, Temperatur, einen kleinen Atmel-Mikrocontroller reingelegt, eine SD-Karte dazu und haben also den Aufstieg über Daten gelesen und auf die SD-Karte geschrieben. Und oben war auch eine Kamera drauf, eine GoPro, die also relativ robust ist, mit eigener Heizung auch. Nur wir wollten den Ballon halt hinterher wiederfinden. Und da wir, als der Ballon gestartet ist, das GSM-Modul noch nicht ganz fertig programmiert war, haben wir eben kurzerhand mein iPhone reingelegt, um das hinterher über die Find My iPhone-Funktion der iCloud wiederzufinden. Hat auch soweit geklappt. Es war ein bisschen dramatisch, weil als wir das erste Mal in Bodennähe, wir konnten also den Ballon tatsächlich verfolgen, während des Fluges auch, weil es einen 400 MHz Sender hatte, der die GPS-Daten übermittelt hat. Allerdings in Bodennähe, so ab 500 Meter, ist das eben nicht mehr möglich gewesen. Da mussten wir auf das iPhone vertrauen. Und den ersten Log, den wir hatten, der war tatsächlich kurz vor Emden, vor der Nordsee.
Also über der Nordsee? Oder?
Nee, noch über Festland.
Noch über Land.
Ne? Mhm. Und wir dachten, er wäre vielleicht schon unten und haben uns schon gefreut. Und 3 Minuten später sahen wir dann also das iPhone auf der Find My iPhone-Funktion mitten im Wasser liegen. Das war natürlich irgendwie eine merkwürdige Situation, aber da wussten wir irgendwie, jetzt wird es knapp.
Da hast du auch einen Screenshot gemacht, ne?
Ja, genau.
Den können wir vielleicht nachher noch anhängen.
Genau, wir verlinken nachher das ganze Projekt. Letztendlich hat die Wasserschutzpolizei uns das iPhone aus der Nordsee gefischt, sodass wir sowohl die Daten mit dem Video, mit dem Flugvideo, als auch die Wetterdaten nachher retten konnten. Unser Elektronik-Mikrocontroller hat allerdings die Nordsee nicht ausgehalten.
Dann iPhone
das
schon.
Das iPhone schon, das hatten wir so ein Malerflies eingepackt in fünf Lagen. Die ersten drei Lagen waren durchnässt, die vierte ein bisschen feucht, die fünfte war trocken und das iPhone auch. Das iPhone war tatsächlich das Einzige, was den Sturz überlebt hat. Kamera ist nachher defekt gewesen und die ganze Elektronik durch das Salzwasser natürlich korrodiert.
Jetzt sag mal noch was zum Projekt selber. Du sagtest von 22 Kilometer Höhe, also 22.000 Meter. Das ist relativ zur typischen Flughöhe von einem Flugzeug doch so Faktor 2, oder?
Ja, richtig. In der Höhe, in der die Stratosphäre langsam beginnt, oder besser gesagt die Tropopause, die Zwischenschicht zwischen Troposphäre und Stratosphäre, in der Höhe fliegen normale Flugzeuge nicht mehr. Es gibt da ein paar spezielle Flugzeuge Aufklärung.
X-15 und sowas.
Ja, ne? Genau, die können in der Höhe noch operieren, aber ansonsten fliegt eben in der Höhe kein Flugzeug mehr. Wir wollen mittelfristig tatsächlich auch selbst ein Flugzeug dort fliegen lassen, und zwar ein autopilotgesteuertes Modellflugzeug. Das konnten wir aber jetzt bei diesem ersten Test noch nicht mit hochnehmen. Das soll eben oben ausgeklinkt werden und dann autopilotgesteuert zum Startplatz zurückfinden. Und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr dann hinbekommen.
Mhm. Auch. Mit dem Projektverlauf soweit zufrieden? Du sagst, es hat einige Elektronik gekostet. Ich meine, klar, bei dem Erstversuch gibt es immer ein paar Rückschläge, aber sonst zufrieden mit dem Projektverlauf?
Glücklicherweise sind wir finanziert durch die Fachhochschule Offenburg, die das Projekt auch
unterstützt. Es gibt natürlich noch viele andere tolle Fachhochschulen in Deutschland, nicht nur Offenburg, zum Beispiel noch Karlsruhe oder Furtwangen oder...
Genau, aber die Unterstützung, die wir bekommen haben, war von der Fachhochschule Offenburg, die sich bereit erklärt hat, das Projekt jetzt auch weiter zu finanzieren. Glücklich, also was heißt glücklicherweise, dass uns alles kaputt geht jetzt bei diesem ersten Flug. Das war eigentlich nicht eingeplant, weil wir haben nicht damit gerechnet, dass das Ding im Wasser landet. Also wir haben erstmal mit Westwind gerechnet. Wir sind in Meppen gestartet. Und dann haben wir, als Südwind war, mit unserem Glück gerechnet. Und das hatten wir nur bedingt. Also wir haben bewusst den Ballon etwas stärker befüllt, damit er nicht ganz so weit hoch geht. Normalerweise gehen solche Wetterballons bis 40 Kilometer hoch. Und wir haben uns ungefähr durchgerechnet, dass, wenn der nur 22 Kilometer hoch geht, er eben nicht in der Nordsee landet, sondern vorher runter. Nur während des Fluges ist der Wind dann doch etwas aufgefrischt. Und das Ding ging halt tatsächlich ein paar Kilometer zu weit.
Du sagtest gerade, den Ballon etwas stärker gefüllt, damit er nicht so hoch geht. Ist das nicht ein Paradoxon oder verstehe ich es nicht?
Nee, das ist tatsächlich so, weil sich das Helium mit steigender Höhe immer weiter ausdehnt. Ah, und wenn der Ballon stärker gefüllt ist, dann platzt er tatsächlich eher. Mhm. Die Aufstiegsgeschwindigkeit ist entsprechend höher, weil der Auftrieb höher ist, aber er platzt eben früher tatsächlich. Mhm. Genau, und geht dann nicht so hoch. Letztendlich war das ein Riesenerlebnis für uns, weil wir auch die Nacht vorher, wie es bei Projekten so ist, noch durchmachen mussten, um die letzten Arbeiten, Programmierarbeiten und auch elektronischen Arbeiten, also löten und irgendwie in unsere mechanische Arbeiten, in unsere Box irgendwie einbauen und die Ausklingvorrichtung nochmal testen, machen mussten. Dementsprechend gerädert waren wir beim nächsten Start, aber man merkte, dass uns allen das Adrenalin irgendwie durch die Adern ging. Das war einfach ein Riesending.
Die Adern waren doch inzwischen weitestgehend nicht mehr mit Blut gefüllt, sondern mit Club Mate, oder?
Ja, tatsächlich habe ich einen Kasten mitgenommen in dunkler Vorahnung, dass wir den brauchen könnten, und der war dann auch weg, ja, tatsächlich.
Beim Aufstieg und sowas ging alles glatt oder ging ein Experiment schief oder so? Oder alles in Sensoren gehalten?
Wir hatten tatsächlich zum Testen unserer Ausklingvorrichtung eine Cola-Flasche.
Also die Ausklingvorrichtung, die später mal für dieses Modellflugzeug da ist?
Ja, genau, richtig. Ne? Die Box hat eine Ausklingvorrichtung, an der das Modellflugzeug dran soll, welches dann entweder Höhe- oder zeitgesteuert das Modell eben entlassen soll nach unten und ab dem ersten Gleiten das eben sofort den Startpunkt anpeilt. Um das auszuprobieren, haben wir erstmal eine Cola-Flasche drangehängt an dieser Ausklingvorrichtung. Die sollte mit eigenem Fallschirm eigentlich in Bodennähe eben abgeworfen werden. Das hat aber nicht geklappt. Wir haben also mit Schrecken feststellen müssen, dass die Cola-Flasche immer höher und höher ging. Später haben wir festgestellt, dass beim Zusammenbau der Kiste uns eine Lötstelle kaputt gegangen ist. Und zwar beim Zusammenbau auf dem Startplatz, bevor es an den Ballon ging, was wir dann eben nicht mehr mitbekommen haben. Wir hatten also keine Kontroll-LED oder so draußen, um zu sehen, ob alles vernünftig läuft. Sodass die Cola-Flasche tatsächlich bis in die Stratosphäre hochgegangen ist.
Mit dran hing.
Mit dran hing, genau. Das gab gerade beim Abstieg ein paar spektakuläre Bilder. indem man eben diese Cola-Flasche vor diesem schwarzen Himmel fliegen sieht.
Du wolltest nur diese 2001 Odyssee im Weltraum-Szene nachbauen, wo diese Sektflasche oder was es ist, oder Weinflasche durchs genau, Bild torkelt.
Richtig. Ne, zur Schiffstaufe eignet sich das natürlich nicht, weil wir in unserem Fall eine PET-Flasche hatten, die zerbricht nicht. Die hat übrigens auch gehalten. Wir haben uns überlegt, ob die wohl hätte platzen müssen durch den starken Unterdruck, weil die fest verschlossen war. Aber die PET-Flaschen von Cola sind einigermaßen stabil, so wie es aussieht.
Also geeignet für 22 Kilometer Stratosphärenausflüge. Können Richtig. Wir hier mit Empfehlungen aussprechen.
Genau.
Ich frage jetzt nochmal zur Einordnung der Flughöhen. Ihr wart jetzt bis 22 Kilometer gekommen mit dem Ballon. So Verkehrsflugzeuge fliegen so bei 10, 12, 15 Kilometer Höhe. Also ihr wart schon ein Drittel fast drüber über einem typischen Verkehrsflugzeug.
Ja, das stimmt. Also wir sind schon bis in die Stratosphäre gekommen. Die höchsten, die Verkehrsflugzeuge, die maximale Flughöhe ist eigentlich so in der Tropopause, ne, die 747 oder Airbus 380. Die versuchen eben über dem Wetter dann schon zu fliegen. Wir sind noch ein bisschen höher gekommen, über auf 22 Kilometer eben, wo schon die Stratosphäre beginnt. Ja, darüber ist dann noch die Mesosphäre ab 50 Kilometer. Und ab 80 bis 100 Kilometern kommt die Thermosphäre und ab da beginnt auch so langsam der Weltraum, weil da die quasi der Luftdruck so fast schon nicht mehr messbar gering eben ist.
Nochmal zur Einordnung, weil die Sphären sind jetzt nämlich keine Höhenangabe. Wir sagten Flugzeug so 15 Kilometer, ihr wart jetzt bei 22 Kilometer. Das Manhai-Projekt, wo noch Leute mit dem Ballon hingekommen sind, in einem wissenschaftlichen Versuchsprogramm, war bei 30 Kilometer.
Ja, genau,
und richtig. Der Weltraum nach FAI-Definition fängt bei 100 Kilometer an.
Ja, so circa. Ne? Also wobei man sagen muss, dass die niedrigsten Satelliten noch niedriger fliegen. Ich meine bei 50 Kilometer, die ersten. Das sind dann die Satelliten, die eben nicht geostationär sind, sondern die die Erde umkreisen. Die ISS ungefähr fliegt bei 400 Kilometern. Die umkreist die Erde auch noch und erst ab, ich glaube, 800 Kilometern Höhe sind dann die geostationären Satelliten, die eben so eine geringe Rotationsgeschwindigkeit, beziehungsweise die Geschwindigkeit um die Erde genauso langsam ist wie die Erdrotation selbst und eben dann über dem gleichen Punkt wie einige Wettersatelliten beispielsweise stehen zur Beobachtung. Also wir sind in der mittleren Atmosphäre gewesen, über dem Wetter, das sieht man noch auf den Bildern. Die Wolken sind weit drunter, der Himmel sieht da schon schwarz aus. Ja, genau. Und wir haben Temperaturen gehabt dort oben von am höchsten Punkt von minus 51 Grad. Die niedrigste gemessene Temperatur war ein Stück niedriger, bei minus 54 Grad. Wir hatten auch kurz Vereisung, als wir durch die Zirren hindurch sind, durch die Eiswolken. Das ist dann zum Glück durch die Sonneneinstrahlung nach relativ kurzer Zeit wieder wegsublimiert gewesen, sodass wir dann freie Sicht hatten.
Die einzige Möglichkeit, eure Höhe zu übertreffen als Otto-Normalsterblicher, denn im militärischen Testprogramm wird man ja kaum teilnehmen können, auch die Flüge zur ISS sind relativ spärlich. Ist ja, glaube ich, auf Amazon gibt es so einen Ein-Klick-Kauf, wo man so in den Einkaufswagen hinzufügen kann, einen Stratosphärenflug, dann könnte man euch noch übertreffen, richtig?
Ja, stimmt. Soviel ich weiß, geht das bis 200.000 Fuß.
Das sind also ungefähr?
Ja, gut 60 Kilometer. Wie teuer war das? Guck mal.
Ich glaube, da liegen wir so bei 95.000 Euro, also Schnäppchen.
Ja, das ist eigentlich noch ganz günstig, nur die Versandkosten 3 Euro, das finde ich schon heftig.
Ja, also mit Amazon Prime geht das dann wahrscheinlich dann direkt raus. Ich weiß nicht, ob es da auch Expresslieferungen gibt. Stand auch wenig zur Verpflegung oder so genannt. Also ich weiß nicht, ob es dann da das Essen mit drin ist oder ob man Handgepäck extra zahlen muss.
Alles ein bisschen unklar, müsste man fragen. Aber wie gesagt, ich habe mich über die Versandkosten geärgert. Oh. Gerade wenn man mehrere zu Weihnachten verschenkt, läppert sich das ja nachher zusammen.
Gibt es da keinen Bundlepreis?
Nee, so wie ich gesehen habe, nicht.
Ja, muss man doch bei euch im Projekt mitmachen.
Ja, wenn wir den Ballon ein bisschen größer machen, müssten wir mal durchrennen, wie groß er sein muss. Was wir jetzt das nächste Mal wahrscheinlich machen wollen, da das doch relativ aufwendig war, unseren Mikrocontroller zu programmieren, gerade das Filesystem für die SD-Karte.
Habt ihr alles von Hand gemacht oder gibt es da nicht Libraries?
Nein, hatten wir per Hand, also auf dem Chip war nichts, auf dem Mikrocontroller war irgendwie nichts vorhanden, was wir verwenden konnten. Wir haben also Naked C benutzt, um das zu implementieren. War sicherlich auch für die Schüler eine Herausforderung und eine tolle Sache, dass es letztendlich geklappt hat. Aber mittlerweile gibt es ja den sogenannten Raspberry Pi, der ja ein paar Sachen mehr kann und der vor allen Dingen Filesystem dabei hat.
Ja, ist ja auch kein Mikrocontroller, ist ja im Prinzip ein vollwertiger Rechner, der Raspberry Pi, auf einem ARM CPU auf dem ARM-Prozessor basierend, ist so halbe Handteller groß, die Platine, und ist ein kompletter Rechner. Das heißt, es gibt USB-Schnittstellen, Ethernet, HDMI-Anschluss und einen SD-Card-Slot, wo man SD-Karten einstecken kann. Und da läuft ein ganz normales Linux drauf, unter anderem, oder RISC OS. Und somit hat man dann halt eine volle Bibliothek zur Auswahl und muss dann eben nicht das Filesystem von Hand schreiben, sondern kann auf Fertiges zurückgreifen. Und auch die Ein-Ausgabe-Pins sind zum Beispiel aus Python heraus recht komfortabel abfragbar.
Oh, das klingt auch für solche Projekte eigentlich ganz schön. Die Frage ist nur einmal, wie es mit dem Preis und wie es mit der Stromversorgung aussieht.
Ja, der Preis, gab im Moment nur Vorserienmodelle. Da haben wir eins da, das kostet also 25 Euro grob. Allerdings ohne Gehäuse, ohne Netzteil, also nackte Platine. Und da kommt halt in Zukunft noch ein bisschen was für eben Netzteil 5 Euro und Gehäuse muss man sich im Moment selber schnitzen oder Holz, Plastik, 3D-Drucker, Lego ist auch sehr beliebt, sich was basteln. Und allerdings soll es jetzt dann in die Serie gehen und dann wird es auch fertige Gehäuse wahrscheinlich dafür geben. Auch für die In-Output-Ports muss man sich noch ein bisschen was einfallen lassen, weil die sind im Moment ungepuffert. Muss halt mal also besser noch eine kleine Zwischenplatine aufstecken auf den Erweiterungssteckplatz, um die Signale zu puffern. Aber dann hat man, denke ich, einen recht robusten und recht günstigen Rechner, den man komfortabel eben ansteuern kann. Stromversorgung fragtest du noch. Das Gerät liegt zwischen 1 bis 2 Watt Stromverbrauch, ist also recht sparsam. Und man hat mit einem 700 MHz Arm ein bisschen Leistung. Also ich meine, das ist natürlich im Vergleich zum Mikrocontroller wahnsinnig viel Leistung. Wenn man sagt, das ist ein kompletter Computer und man vergleicht den mit einem heutigen Laptop, dann ist es natürlich recht wenig Leistung.
Das heißt, mit dem Handynetzteil komme ich noch nicht ganz hin, aber viel fehlt ja nicht mehr, ne? Mit dem kräftigen
Handynetzteil reicht eigentlich. Also wie gesagt, das Ding braucht 1 bis 2 Watt. Das ist, ne, reicht fast das kleinste 5-Volt-Netzteil. Das wird über USB gepowert. Das ist kein Problem.
Okay.
Wir haben mal ein paar Messungen gemacht, auch im Vergleich zu einer anderen ARM-Plattform. Und der Raspberry Pi liegt da in einem Benchmark, den wir jetzt gewählt haben, 7-Zip, bei 239 Punkten, 239 MIPS, also Millionen Instruktionen pro Sekunde grob. Und zum Vergleich, so ein Athlon 2500 liegt bei 1200 Punkten. Und so ein Core 2-Duo-Laptop liegt so bei 3.000, 4.000 Punkten, je nach Ausbaustufe.
Mit welcher Hardware ist das denn ungefähr vergleichbar? Mit welcher Desktop-Hardware?
Ein bisschen schwer zu vergleichen, aber so grob ein Pentium 2 mit 300 MHz. Wenn man die reine Rechenleistung angeht, die Grafikleistung ist allerdings deutlich höher. Also der kann zum Beispiel jetzt Full HD, also 1080p, beschleunigt darstellen, auch Filme auf der Auflösung flüssig darstellen, ohne Ruckler, weil er eben eine eigene Grafikeinheit hat, die das macht. Also die ist sehr fix.
Das heißt, Grafik, hardwarebeschleunigte Grafik und Linux, normalerweise passt das ja nicht so gut zusammen. Sind das Open-Source-Treiber oder ist es proprietär?
Nee, es ist Open-Source. Es gibt zum einen ein Debian dafür, das angepasst wurde, Debian 6. Oder es gibt das Raspbian, das nochmal optimiert ist, genau im Debian und nochmal 10-15% mehr Geschwindigkeit durch bessere Anpassungen an die ARM-Architektur mit sich bringt. Und da gibt es inzwischen, ich glaube, schon 15.000 oder 20.000 Pakete zur Auswahl, also ziemlich komplett, was man da so an Softwarepaketen zur Auswahl hat. Wobei natürlich klar ist, bei der Rechenleistung sollte man auf einen Firefox mit 20 Tabs oder auf ein OpenOffice eher verzichten. Das ist nicht ganz die richtige Plattform für. Aber es ist ein toller Experimentiercomputer, wo man eben ein Ausgabepins schnell zur Hand hat.
Ja, und Gentoo?
Das darfst dann du durchkompilieren. Du machst nämlich dann Stage 1 und Stage 2, ne?
Also es gibt tatsächlich ein Gentoo für Raspberry Pi. Ist natürlich auch wie geschaffen dafür, da ein paar Sachen durchzukompilieren. Obwohl, fairerweise würde man wahrscheinlich cross-kompilieren.
Ja, wie? Gentoo echt ist dann nur, wenn man es nativ auf der Kiste wirklich macht, oder?
Ja, das stimmt. Das könnte etwas Arbeit und vor allem Geduld bedeuten.
Also das SD-Card-Interface bringt so 4-5 MB pro Sekunde in meinen Tests.
Oha. Ja, für OpenOffice könnte es ein bisschen dauern.
Ansonsten bleibt als Alternative ja auch noch RISC OS. Das kennt man ja auch noch von den Archon Archimedes-Rechnern aus den 90ern, die damals im Prinzip führend waren für das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Rechenleistung, die damals schon auf ARM-CPUs setzten. Daher kommt ja der ARM. Und jemand hat sich die Mühe gemacht und hat einen RISC OS 4 angepasst. Das heißt, wer noch RISC OS-Programme hat, hat eine sehr schnelle Plattform. Damals war es das StrongArm mit 230 MHz als schnellster echter RISC-OS-Rechner. Und jetzt hat man hier mit dem Raspberry Pi eine sehr günstige Möglichkeit, seine RISC-OS-Programme laufen zu lassen.
Der Raspberry Pi ist ja schon ganz schön. Wenn ich mir jetzt aber nicht selber mein Gehäuse schnitzen möchte, gibt es da Alternativen irgendwie, wo das schon fertig kommt?
Es gibt natürlich Alternativen, wie zum Beispiel die Solid Run Q-Box. Das ist ein fertiger Rechner, der ist noch ein bisschen kleiner, in Quaderform, der komplett im Gehäuse daherkommt, auch ARM-basiert, etwas schneller, so 50% grob wie der Raspberry Pi, hat auch mehr RAM, dreimal so viel. Raspberry Pi kommt auf maximal 224 MB RAM. Und die Q-Box auf 768 MB hat auch HDMI mit Full-HD-Beschleunigung, Ethernet, zweimal USB, ein Micro-SD-Steckplatz zum Booten oder zur Speicherablage, also bis 64 GB direkt reinsteckbar.
Wenn man
und eSATA, das ist eine kleine Besonderheit. Das heißt, man kann auch noch Storage extern anschließen, zum Beispiel so ein 20 Platten mehrfach mehr Terabyte RAID kann man da per eSATA dranhängen.
Und das geht beim Raspberry Pi nicht so einfach?
Da gibt es nur den SD-Card-Steckplatz, den Rest müsste man sich über I.O.-Ports selber stricken, dementsprechend langsam oder halt über USB dranhängen. Also beim Raspberry Pi ist der Fokus deutlich mehr in Richtung Experimentieren. Das ist ja auch die Zielsetzung des Projekts, dass man an Schulen wieder die Kinder dazu bekommt, wirklich mit Rechnern an sich, also sozusagen relativ nackt runter zur Hardware auch ranzukriegen und zu verstehen, was Programmieren ist. Und nicht, dass man einen Eclipse startet und einen Haufen Plugins zusammensteckt und dann erstmal einen Jenkins und einen irgendwas Bildmechanismus bauen muss, sondern dass man einen besseren Überblick kriegt, mit was man eigentlich arbeitet. Das soll das Raspberry Pi Projekt eigentlich bringen. Die Q-Box soll eine Entwicklungsplattform rund um Video-Audio-Sachen sein. Deswegen gibt es bei diesem kleinen Quaderchen auch keine I.O.-Ports, die man abgreifen könnte, im Gegensatz zum Raspberry Pi. Dafür aber eben einen eSATA-Port und einen Infrarot-Port, um zum Beispiel halt Geräte im Hi-Fi-Bereich fernzusteuern.
Das heißt, als Endbenutzer greife ich lieber zur Q-Box und als Entwickler und experimentierfreudiger Bastler zum Raspberry Pi.
Ja, die Q-Box ist etwas schneller, wie gesagt 50%, hat mehr RAM. Und ist allerdings softwaremäßig aus meiner Sicht etwas schlecht unterstützt. Es gibt ein Ubuntu 10.04 dafür mit ein paar Aktualisierungen, aber das ist natürlich nicht mehr ganz so richtig frisch. Offiziell vom Hersteller gibt es sonst so leider nichts. Der Raspberry Pi dagegen ist, finde ich, exzellent unterstützt. Da gibt es ein richtiges Debian. Es gibt das Raspbian jetzt, es gibt noch ein paar andere Flavors, Angström Linux und noch ein paar. Und es gibt eben das RISC-OS. Bei der Q-Box sieht es dann ein bisschen dünner aus. Den muss man im Moment auch direkt beim Hersteller bestellen, den Q-Box. Solid Run sitzt in Israel. Das heißt, man muss sich das Ding durch den Zoll kommen lassen. Kostet $99. Der Raspberry Pi liegt bei 25 Euro.
Gibt es dafür ein Gentoo fürs Q-Box?
Das weiß ich jetzt nicht. Das musst du wieder beantworten, weil was interessiert Gentoo?
Ich glaube nicht. Und nichts gehört und gesehen.
Ansonsten, wenn du noch mehr Dampf willst, es gibt noch Odroid X oder Odroid 10, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine Quad-Core-ARM-Plattform, Handteller groß, etwas größer für $120, die mit 512 MB RAM daherkommt, eben ein Quad-Core mit etwas über 1 GHz daherkommt, auch Hardware beschleunigt und jede Menge Schnittstellen. Gibt es im Moment nur direkt aus Korea, aber hat eben mehr Rechenleistung zur Verfügung, mehr Schnittstellen. Allerdings ist die Softwareunterstützung da im Moment auch ein bisschen, je nachdem, was man will. Es gibt noch ein Android 4 dafür, das ist ein Ice Cream Sandwich. Oder es gibt ein experimentelles Ubuntu 12, aber das ist wirklich noch ein bisschen experimentell.
Mhm. Die konntest du aber noch nicht benchmarken?
Die Benchmarks konnten wir bisher nur auf dem Raspberry Pi und auf der Q-Box durchführen und hatten mal eine kleine Vergleichstabelle zusammengestellt, um zu gucken, wie sie sich gegen ein paar andere Rechner schlägt. Zum Beispiel gegen einen HP-Server mit 32 Opteron-Kernen.
Erzähl doch mal was zu euren Tests. Erstmal vielleicht zu dem Benchmark selber, was es für eine Art Benchmark ist. Und dann kannst du ja mal sagen, welche Rechner ihr da verglichen habt.
Na, Benchmarken ist ja immer schwierig, weil wenn ich nicht weiß sozusagen, was mein Aufgabengebiet ist, passt der Benchmark garantiert nicht. Also wenn ich einen Datenbankserver will, nützt mir nichts, eine hohe Grafikleistung zu haben. Und wenn ich Videoplayback will, dann nützen mir ganz viele Kerne wahrscheinlich nicht sehr viel. Das heißt, ein Benchmark kann immer nur einen Anhaltspunkt geben, in welcher Liga ungefähr ein Rechner spielt. Es geht nicht darum, die letzten 10% auszumessen. Und es muss natürlich immer vom Einsatzzweck abhängig sein. Wir haben jetzt den 7-Zip-Benchmark gewählt. Das ist eigentlich ein Archiverprogramm, also sowas wie PKZIP oder WinZIP oder sowas, was allerdings den Vorteil hat, dass es einen eingebauten Benchmarker hat, der Komprimierung und Dekomprimierung misst und einen Mittelwert bildet und der alle Kerne, die er im System findet, versucht auszulasten, sodass man also auch eine gute Skalierung bei Mehrkernsystemen hat. Aber natürlich misst dieser Benchmark nur die CPU- und Speicherperformance und jetzt nicht zum Beispiel Floating Point, Grafik, IO-Subsystem, Platten oder sonst irgendwas.
Das heißt, in dem Benchmark ging es vor allen Dingen bei 7-Zip um Packen, das heißt Speicherzugriff, CPU-Takt.
Genau. Und eben wie gut die Skalierung über mehrere Kerne funktioniert.
Ja.
Und da haben wir jetzt eben als kleinste Maschine im Test drin ein Raspberry Pi. Da kommen wir sicher noch drunter mit einem klassischen 3486er oder mit dem 6830er. Legen uns angst noch keine Werte vor. Werden nachgeliefert.
Die rechnen noch.
Die rechnen noch. Und dann geht es eben hoch bis zu 96 Kernen, die wir im System drin hatten.
Ich habe das gerade vor mir, das sehe ich sogar meinen. Eine Konfiguration, die ich auch habe. Athlon XP 2500, 1183, 7-Zip MIPS. Im Vergleich zum Selbstbau-PC i7 X980 mit 19.840 MIPS.
Also knapp 10-mal langsamer, dein Athlon.
Und ich bin mir sicher, dass der mehr Strom verbraucht als der i7, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Mhm. Also garantiert bei Idle. Bei Volllast müsste man nochmal messen, da muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber in der Regel hat man auch nicht Volllast laufen, wenn man nicht gerade Videos schneidet am Stück.
Ja.
Also die Bandbreite ist enorm, wie gesagt, und du sagtest eben, ein Athlon der Mittelklasse, bevor sie Dual-Core wurden, das ist ein Einkerner, liegt bei 1200 Punkten, ein Raspberry Pi liegt bei 240 Punkten und ein heutiger Core i5 Mittelklasse liegt bei zwischen 4 und 6000 Punkten.
Mhm. Und der Mac Pro, wie viele Kerne hat der gehabt?
4, das sind 8 Kerne.
8 Kerne.
8 Kerne. Und dann kommt noch Hyperthreading dazu. Dual Quad Core plus Hyperthreading. Mhm. Und da liegen wir, glaube ich, bei so 20.000 Punkten. Oder wo liegen
30.000, genau. Punkte. Aber mitnichten 8 mal so schnell wieder. Ach nee, wie viele Kerne hat der i7? Mit
der hatte 6 echter 6. und 12 mit Hyperthreading.
Okay, alles klar. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein 8-Kern-Rechner unbedingt 8-mal so schnell ist wie ein 1-Kern-Rechner.
Das kommt jetzt nicht drauf an, weil hier vergleicht man vielleicht dann Äpfel mit Birnen, weil die CPU eine völlig andere ist. Da sind dann nicht nur mehr Kerne sozusagen dran, sondern da wurden die Speicherbusse schneller, da wurde der Cache deutlich größer, die Kerne an sich wurden effizienter. Also man sieht zum Beispiel bei dem schnellsten Eintrag, den wir drin haben, mit, glaube ich, 44.000 Punkten, ist eine 32-Kern-Opteron-Maschine. Wenn man diese 44.000 Punkte durch 32 einfach mal dividiert, das heißt durch die Anzahl der Kerne, dann kommt ein Wert pro Kern raus, der nicht so viel höher ist wie bei deinem etwas ältlichen Athlon, obwohl das ein relativ moderner Server ist. Da geht zum einen dann gewisse Verlustrate durch die Skalierung auf Multiprozessormaschinen, weil wir wissen, wenn ein Arbeiter 100 Stunden braucht, um eine Maschine fertig zu bauen, dann brauchen 100 Arbeiter nicht eine Stunde, um die Maschine fertig zu bauen. Und genau das gleiche Problem haben Multiprozessor-Architekturen auch. Das skaliert nicht exakt mit der, also zu 100% mit der Zuwachs an Prozessorkernen. Da hat man immer einen Verlust. Und der ist zum Beispiel bei diesem Opteron relativ hoch. Den Link zum Benchmark, zu den Benchmark-Ergebnissen werden wir auch noch anhängen.
Na, da kann man auch sehen, dass die Benchmarks natürlich, wenn die nicht so gut skalieren auf den Mehrkernprozessoren, dass es vor allen Dingen ja auch auf die effiziente Programmierung ankommt. Na, und ich weiß, das ist eines der schwierigsten Dinge der Informatik ist, Mehrkernrechner so gut zu programmieren, dass man eben maximalen Output bekommt, den man eben auch haben kann. So ähnlich hat das auch ein Vortragender auf dem 28C3 zwischen Weihnachten und Neujahr präsentiert, der hat nämlich Demos für sein C64 geschrieben. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, sehr beeindruckend. Um jetzt nochmal eine kurze Rückschau zu halten über den Kongress. Wie hast du den erlebt,
Götz? Muss ich schon wieder im tiefen Gedächtnis kramen, ist schon wieder ein bisschen her. Das war Ende Dezember und wir schreiben jetzt Juli, also die Aufmerksamkeitsspanne des typischen Nerd ist, glaube ich, etwas kürzer.
Ich weiß leider auch nicht mehr.
Wir müssen das auch nicht extensiv abhandeln. Soweit ich weiß, sind ja ein, zwei Podcasts zum Thema inzwischenzeitlich auch erschienen.
Ja, und der nächste Kongress, der naht ja schon. Insofern können wir sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.
Nächste Woche ist ein gutes Stichwort.
Ja, wann war die letzte Folge?
Die letzte Folge war am 7. Juli 2010, also vor etwas mehr als 2 Jahren. Wir sind uns am Motto nicht ganz treu gewesen.
Fast wöchentlich.
Fast wöchentlich, okay.
Also, bis vielleicht nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Danke und tschüss.
Ade.